Hi, ich bin Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Neurotrim, deinem einzigartigen Neuroathletiktraining, um die letzten Prozente im Hobby, Freizeit und vor allem im Spitzensport herauszuholen. Dazu gibt es dir mehr Lebensqualität und eine schnellere Rehabilitation nach Verletzungen. Neben mir arbeiten mit dem System nur noch 3 andere Trainer weltweit. Nutze also die Einmaligkeit. Ich freue mich auf dich. Ich war ja ein paar Monate weg vom Fenster mit dem Podcast, durfte mal wieder so ein bisschen Kreativität für mich sammeln und habe mich natürlich auch um andere Projekte gekümmert. Mehr dazu bald. Und für das neue Jahr gibt es auch einen neuen Podcast bzw. ein neues Interview mit ganz vielen interessanten Menschen und das alles rund um den Sport. Mein heutiger Interviewpartner ist Gedächtnistrainer Michael Gluschewski, der unter anderem mit seinem Schützling Konstantin Gedächtnisweltmeister wurde. Warum Gedächtnistraining? Weil es sinnvoll und nützlich ist in jedem Alter. Junge Menschen steigern damit ihr kognitives Potenzial, also die Wahrnehmung und das Denken. Senioren mindern damit den natürlichen Regressionsprozess und Sportler zum Beispiel können damit schneller lernen. Viel Spaß beim Podcast mit Gedächtnistrainer Michael Gluschewski. Du bist Gedächtnistrainer. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du denn darauf gekommen, weil das ist ja schon ein bisschen spezieller.
Ja, es ist sehr speziell. Also jeder hätte gerne ein besseres Gedächtnis, wie ungefähr jeder gerne weniger wiegen würde wahrscheinlich. Und ein gutes Gedächtnis ist sehr einfach und ich kam dazu durch Skatspielen. Ich habe ungefähr mit 8 Jahren Skatspielen gelernt und mein Onkel war so ein Typ, der konnte das Spiel zerpflücken. Der hat dann gesagt, hättest du da die Dame gespielt und nicht die 9, hätten wir 62, sondern nur 59, musst du doch wissen. Ist als 8-Jähriger total toll, weiß natürlich nicht. Ja. Und ich fragte immer die Leute, die es dann halt konnten, beim Skat-Turnier, im Seniorentreff von Oma und so, war immer der Jüngste, wie das denn geht. Ja. Und die sagten dann immer, ja, spiel erst mal, dann geht das. Ja, und ich spielte und es ging halt nicht. Klar, ich konnte das Spiel irgendwann und konnte auch mitzählen, Trümpfe, aber alles zusammen und das ging halt nicht. Ja, und irgendwann, Jahre später, habe ich dann einen im Fernsehen gesehen, der konnte sich was merken. Das war der deutsche Gedächtnismeister damals und den habe ich mal angeschrieben, damals noch mit einem Brief, ja, das geht noch, ging noch. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt's Bücher dazu und dann geht es. So, und dann habe ich mir die Bücher gekauft und dachte, wie so einfach, ich mache mir jetzt zu jeder Karte ein Bild. Das lege ich irgendwo hin in meine Wohnung und dann kann ich mir das merken. Naja, also ich habe dann irgendwann das mal wirklich gemacht, habe mir ein 52er Kartenblatt genommen. Also gleich das Große, nicht nur das Skatspiel, sondern das Große, das halbe Pokerspiel oder halbe Kanasterspiel oder ein Pokerspiel. Und habe dann mir zu jeder Karte ein Bild gemacht, habe mir 52 Punkte in meiner Wohnung gesucht und habe mir dann das versucht zu merken. Das ist eine Disziplin bei einer Meisterschaft sogar. Und ich habe zu dem ersten Kartenspiel, was ich gemerkt habe, ungefähr 9 Minuten 40, 50, also knapp unter 10 Minuten gebraucht. Und dann hat man ein zweites Kartenspiel, was man in die gleiche Reihenfolge bringen muss, wie das Gemerkte. Und das habe ich dann gemacht und versucht und hin und her und habe ungefähr 20 Minuten dazu gebraucht, um das wieder hinzukriegen. Und habe das dann kontrolliert und es war sogar richtig. Ich war total glücklich, dass es geklappt hat, ja, aber total fertig für den Rest des Tages, weil es ist echt anstrengend. Ja. Das denkt man immer so gar nicht, es ist echt anstrengend gewesen. Ja, und dann habe ich das ein bisschen weitergemacht und habe dann nach dem dritten, vierten, fünften Kartenspiel wurde ich halt immer schneller und war dann irgendwann im siebten, achten Kartenspiel unter 5 Minuten. Und mit Merken und auch Wiedergaben war dann ungefähr in der Zeit. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, kannst du, super. Ja. Und dann habe ich den Fehler gemacht und bin zu einer Gedächtnismeisterschaft gegangen als Zuschauer. Und habe da, weil da war wenig Leute und da gibt es die Disziplin halt Speedkarten merken, also Kartensprint, und habe da den damaligen Weltmeister gestoppt. Ja, also einfach, wie lange braucht der dazu? Und habe mir das angeguckt und guckte danach auf die Uhrzeit und dachte mir, scheiße, warum schafft der das in unter einer Minute? Und ich brauche dafür 5. Ja, der hat das gleiche Gehirn, ja, der macht das auch nur mit Bildern und einfach nur schneller. Und dann dachte ich mir, okay, warte mal. Und da habe ich das dann jetzt auch weitergeübt und habe so dann das durch dieses Kartenmerken geschafft, daran so Interesse zu haben und habe das dann weitergemacht bis zum Gedächtnistrainer.
Seit wann bist du jetzt selbstständig damit? Weil du hast es ja am Anfang, hast du es so ein bisschen für dich und nebenher gemacht und dann irgendwann wurde es eine Selbstständigkeit.
Ja, genau. Ich habe seit 2006 bin ich selbstständiger Gedächtnistrainer und habe davor oder parallel zu meiner damaligen Arbeit eine NLP-Trainerausbildung gemacht und habe dann gedacht, ich mache mich als NLP-Trainer selbstständig und nach NLP-Trainer gibt es ganz viele. Ja, Gedächtnistrainer gibt es eine Handvoll und die meisten kenne ich durch diese Meisterschaften und so. Und dachte mir, okay, dann mache ich als Gedächtnistrainer selbstständig, weil Gedächtnis hätte gerne jeder ein besseres und das ist irgendwie angenehmer, als den Leuten eine Phobie wegzumachen von irgendwas. Oder das könnte ich auch, aber Gedächtnistraining macht mir Spaß und ist ja schneller, effektiver.
NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erklären. Was ist es genau?
Ja, das ist so der Umgang mit Sprache. Also erstmal, wie man mit sich redet. Wenn ich mir immer einrede, ah, das kann ich nicht, dafür bin ich zu klein, zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Und schon so dem Gehirn das sage, dass das nicht klappt, dann klappt es auch nicht. Das nennt sich dann selbsterfüllende Prophezeiung und so weiter. Und ja, und irgendwann, das ist so der erste Part der Ausbildung, ist der Umgang mit sich selbst und dann der Umgang mit anderen und als Trainer dann der Umgang mit den Gruppen. Ja, so im Groben. Ja. Und über die Sprache verraten wir sehr viel, was wir für Wahrnehmungsmethoden haben, ob man eher etwas sieht, wenn ich sage, ah, das sieht gut aus, ja, oder oh, das ist sehr eng, das haut nicht mehr so hin, ja, oder ja, das spürt man, das ist, wir haben eine gute Connection und so. Also das ist schon, daran merkt man schon, auf welchen Wahrnehmungskanälen derjenige gerade unterwegs ist. Und so kann man dann sozusagen auch besser mit der Sprache, wenn man in der Sprache spricht, wie derjenige, das er auch spricht, besser an den anderen zu dem Durchdringen sozusagen. Und das ist so ein Beispiel, wenn du jetzt jemanden triffst und sagst, oh, mit dem konnte ich gut, da stimmt die Chemie. Ja, das ist super, dann habt ihr zufälligerweise so gleichen Wahrnehmungskanal und gleiche Sprache und das passt. Da können wir das auch alle. Aber es gibt bestimmt auch jemanden, der sagt, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Ja? Weil das, egal, was ich mache, das funkt nicht. Ja, dann hat er irgendwie was anderes. Und als ich war im Verkauf tätig und da war es halt ganz günstig, wenn man, egal mit wem man trifft, so ein gutes Gefühl hinkriegt. Und das war sozusagen die Grundidee, dieses zu verkaufen oder verkaufen, sich da weiterzuentwickeln. Und da deshalb dieses NLP anzugucken. Und ja, habe dann das ja, gemerkt. Und da kam dann unter anderem auch mal so ein Part Gedächtnis da rein. Und dann dachte ich mit diesem Interesse an diesem Gedächtnistraining, Moment mal, mach dich doch als Gedächtnistrainer selbstständig. Und so kam das dann.
So diese Sachen, die du gerade gesagt hast, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ja. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das sind für mich, ich habe das mal für mich abgespeichert gehabt, weil ich damit auch viel arbeite, als falsche Glaubenssätze. Ja, die haben wir irgendwo hergekriegt, aus der Kindheit, aus dem Umfeld, wo auch immer. Und die hängen natürlich bei uns im Unterbewusstsein. Und ich wollte darauf hinaus, wenn man dann daran arbeitet und die versucht umzukehren, das ist natürlich eine Arbeit. Das ist wie ein richtiges Training, ne?
Ja, ja. Das ist sozusagen so wie so eine Holztafel, die man ja immer so kennt. Schuster, bleib bei deinen Leisten und so weiter. Ja, und das kannst du doch so nicht machen. Ja, was sollen die anderen sagen? Und das sind diese einschränkenden Glaubenssätze. Ja, es gibt auch erweiternde Glaubenssätze, so wie ich kann alles verkaufen. Ja, und dann hat ja ganz schönes Ding an der Waffel. Ja, aber es gibt ja auch einschränkende Glaubenssätze und erweiternde Glaubenssätze. Ja, also ich bin offen für neue Menschen. Ja, oder ich habe Angst vor Veränderung. Ja, also und einer läuft dann, das ist ganz was anderes. Ja? Und so kann man halt mal gucken, was man so für Glaubenssätze hat. Und die kann man dann umbauen oder auch erweitern. Ja? Und es ist genauso mit den Wünschen und den Zielen. Ja? Also du kannst dir ein Leben lang wünschen, du möchtest mal einen Ferrari fahren. Ja. Das kannst du dir noch auf dem Sterbebett auch mal wünschen, aber
du sollst umsetzen.
Du sollst halt, das ist kein Ziel. Ja. Ja, ein Ziel ist, ich werde am 3. August 2022 meinen eigenen Ferrari haben. So, und das kann man dann nachprüfen. Am 4. August 2022, die Frage, hast du oder hast du nicht? Ja, also hat geklappt oder nicht? Hätte ich einen Wunsch, ich will meinen Ferrari fahren, ob das jetzt in 20, 40 oder 60 Jahren ist. Ja, also das sind so, wie man auch so Verträge mit sich selbst machen kann. Du musst ja jetzt nicht allen Leuten sagen, was du vorhast, aber du kannst ja dir auch eigene Ziele setzen. Aber der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel ist auch ein großer. Und das kann man dann so formulieren und so vereinbaren mit sich und auch mit anderen, wenn man möchte, dass man das dann auch nachprüfen kann.
Es ist ja im Endeffekt auch so, wenn ich einen Wunsch und ein Ziel habe, wo ich hin möchte, dann kann ich sowieso nicht sagen, wie der Weg dahin ist, sondern der Weg ergibt sich automatisch.
Genau, der Weg ergibt sich, wenn man sozusagen die richtigen Prioritäten setzt oder den richtigen Fokus hat, ja, und den nicht aus den Augen verliert.
Hast du einen Tipp, wenn jetzt jemand wirklich jetzt gerade so ist, dass er sagt, ich habe gerade irgendeinen ganz, ganz tollen negativen Satz, wie man da einfach mal rangehen kann?
Na, erstmal muss man den negativen Satz erstmal rausfinden. Also wenn man den sogar weiß, ja, dann hilft es ihnen erstmal aufzuschreiben und dann mal so drauf zu gucken, ja, und sagen, was, das klingt jetzt aber negativ oder wie kann man denn das irgendwie positiver machen, ja. Und dann, ja, also ich mache auch Einzelcoaching, wo dann halt sowas gemacht wird und Leuten sagen, so und so, das will ich erreichen oder ich habe die Prüfung und ich kriegt es aber sowieso nicht hin, weil die Ausrede, also es gibt ja immer ganz viele Gründe, warum man was nicht schafft, ja, aber es gibt wenig Gründe, warum man es denn schafft, ja, also und dann sagt man, ja, okay, warum denkst du denn, dass du es schaffen könntest, ja, und dann könnte man dann sagen, das und das und das und das, guck mal, ja, und hast du das alles oder brauchst du das noch, ja, und das kann man dann so machen.
Würdest du auch sagen, dass das Warum auch in dem Moment entscheidend ist, warum ich was möchte, wenn das Warum groß genug ist, dass ich dann eine große Wahrscheinlichkeit habe, dass ich es packe?
Ja, oder wofür? Dieses Warum mache ich das und wofür mache ich das? Ja? Das ist sozusagen die Begründung, warum das gut ist, das zu erreichen. Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt, das ist so wie diese mit der Motivation. Es gibt ja diese Hinzu-Motivation oder die Weg von. Ja? Also sagen wir mal so, die Weg von ist, wenn ich weiter meine 30 Kilo Übergewicht hinkriege, dann ist irgendwann, stirbst du in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder was auch immer, kriegst Diabetes oder so weiter. Ja, das ist so, ich muss halt da weg, weil sonst kriege ich ja das. Aber ob ich das kriege, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, der Arzt das. Hm. So, das ist so, also weg von Diabetes, Übergewicht, so. Die Hinzumotivation wäre, ich möchte einen Marathon laufen. Ja, und wenn du dann anfängst, zum Marathon zu trainieren oder auf dem Berg klettern oder was auch immer, ja, dann ist es eine Hin-zum-Marathon-Motivation. Und dann musst du nicht jedes Mal wieder neu getreten werden. Jetzt nimm endlich ab, jetzt achte endlich auf deine Zuckerwerte und so weiter und beweg dich mal ein bisschen. Das ist immer mit Druck. Du musst immer schieben, dass du losläufst. Wenn du aber das Ziel für dich machst, irgendwas zu erreichen, sagen wir jetzt den Marathon laufen, ja, dann läufst du alleine. Also dann sagst du, also wenn ich das schaffen will, dann muss ich auch. Und das bist du halt einmal motiviert mit der Anmeldung oder mit einem Freund, der sagt, wir laufen dann und dann. Dann musst du halt, ja, das machen. Und dann musst du sozusagen nur einmal den Impuls der Anschiebens geben. Der Start ist meistens weg von Übergewicht. Aber dann musst du auch zu dem Hinzu kommen, weil dann läuft es dann irgendwann alleine.
Wer sind denn überwiegend deine Kunden? Du hast gesagt, du machst Einzelcoachings, du machst aber auch große. Ich würde bei Gedächtnistrainer erstmal so als allererstes an Schüler denken.
Jein, Schüler auch, aber eigentlich sind es Leute, die, also eigentlich sind es Firmen. Es sind überwiegend Firmen, die ich trainiere, wo die ihre Mitarbeiter schulen wollen. Weil dieses, ich kann mir ein paar Namen merken, ein paar Zahlen merken, meine Durchwahl, Telefonnummer oder ein paar Fakten zu dem, was ich mit denen besprochen habe, das ist so das Größte. Das sind meistens diese Firmenveranstaltungen. Diese Einzelcoaching sind denn so, wenn, ich hatte mal einen Kunden, der war Bauunternehmer und sagte, wenn ich auf die Baustelle komme, alle kennen meinen Namen, aber ich kenne meine Poliere, aber den Rest halt nicht. Und in dem Ausschuss sitzen dann noch die und da und in dem Amt und in dem Gremium und die kennen mich, aber ich kenne die nicht. Ja, und das ist schon irgendwie traurig. Also haben wir Einzelcoaching gemacht. Aber Namensgedächtnis und jetzt geht er auf die Baustelle und kennt halt seine Leute und geht in den Ausschuss und kennt dann die auch und kann die mit Namen ansprechen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, denn wenn du jetzt mal überlegst, du fährst jetzt irgendwie im Fahrstuhl, ja, bist eine große Firma und der Chef weiß auf einmal deinen Namen. Und sagt, oh super, habe ich Scheiße gebaut, weil er weiß, kennt jetzt auf einmal meinen Namen. Ja, ich bin ja so ein kleines Licht im Lager, ja, und auf einmal kennt der große Chef meinen Namen, ja. Ja, das ist auch eine Art von Wertschätzung und von sozialer Kompetenz. Ja, der weiß, wer das ist, auch wenn er vermeintlich nur ein kleines Rädchen im Lager ist oder in dem ganzen Uhrwerk ist. Ja, und das ist schon gut. Also sowohl diese Firmen als auch diese Einzelcoaching. und da auch Leute, die sich auf eine Prüfung vorbereiten möchten. Also ich hatte jetzt auch einige Studenten, die dann Jura oder BWL studiert haben und gesagt, also ich muss das da schaffen mit dem Staatsexamen, das haut irgendwie so nicht hin. Und bin schon einmal durchgefallen und nochmal wird schon schwierig und ich kriege das nicht hin. Und dann haben wir halt auch diesen Lernstoff aufbereitet, wie das geht, wie man sich jetzt Paragraphen merken kann oder wie so Kalkulationen gehen und so weiter und so fort. Ja, und die Schüler natürlich auch. Ja. Also in der Grundschule den Kindern mal beigebracht, wie viele Bundesländer es gibt mit Hauptstadt und Einwohnerzahl. Und das wussten die Lehrer auch nicht unbedingt. Ja, das ist auch so ein... Ja, ja, lustiges Beispiel. Ich habe das meine Nichte und Neffen damals beigebracht. Und er ist den nächsten Tag in die Schule gegangen und hat gesagt, ja, also hier die Einwohner von Hessen, ja, Hauptstadt Wiesbaden, ja, 6,4 Millionen Einwohner. Und dann sagt die Lehrerin, ja, woher weißt du das? Ja, das hat mir mein Onkel beigebracht. Und woher weißt du das? Ja, der ist Gedächtnistrainer. So, die Lehrerin, Moment mal, ja, ging dann nach Hause, googelte und kam nächstes Mal in die Schule und sagte, ja, also Hessen, Wiesbaden, wusste sie ja wahrscheinlich noch, hoffentlich, ja. Aber die Einwohnerzahl, ja, die stimmt auch. Sagt sie, ja, weiß ich doch, ja. Also das wissen die Lehrer auch nicht. Ja, die können auch nicht alles wissen, aber das kann man den Schülern halt beibringen. Und ich bringe inzwischen den Leuten in, ich sage immer 16 Minuten, 16 Bundesländer mit Hauptstadt und Einwohnerzahl bei. Das schafft kein Erdkundelehrer. Also erstmal weiß es kaum ein Erdkundelehrer, bis gar nicht. Und in der Zeit schafft das auch nicht, den beizubringen. Und es sind sogar noch weniger als 16 Minuten. Aber es klingt besser, 16 Minuten, 16 Bundesländer und Hauptstädte beizubringen.
Wenn ich jetzt an Lernen denke, früher in der Schule oder heutzutage ist es immer noch so, 90% lernst du in deiner Schulzeit oder wahrscheinlich ist es sogar noch mehr auswendig, dann kannst du es am nächsten Tag und einen Tag später hast du es vergessen. Wie ist die Nachhaltigkeit bei den Lernmethoden? Wenn wir jetzt hier 20 Sachen lernen würden, die ich nacheinander aufzähle in der richtigen Reihenfolge, wie lange würde ich das behalten?
Ungefähr 3 bis 5 Minuten, dann ist das Kurzzeitgedächtnis sozusagen vorbei. Das ist, wenn man das Kurzzeitgedächtnis trainiert, ein bisschen länger, aber wenn man es jetzt dauerhaft behalten möchte, muss man es wiederholen. Und da gibt es sogenannte Wiederholzyklen. Also du lernst es, wiederholst es gleich nach einer Stunde, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr. Also wenn du es gleich abziehst, sind es 6 Wiederholzyklen. Es gibt auch so Vokabellernprogramme, die heißen so Phase 6. Das sind diese Leitner Lernkarteien, diese 6 Phasen. So, und wenn man jetzt mal in der Schule das so anguckt, gleich, ja, in der Stunde. Ja, am Ende der Schulstunde vielleicht machst du noch eine Zusammenfassung. Ja, dann gehst du nach Hause, kriegst eine Hausarbeit auf, dann hast du sozusagen den Tag. Und die Woche hast du dann auch, wenn du dann irgendwie einen Test schreibst. Dann bist du eigentlich schon bei Phase 4. Da fehlen eigentlich nur noch 3, um es für immer im Kopf zu behalten. Aber das wird dann nicht mehr da gemacht. Ja? Und das ist halt erschreckend traurig, dass du dann irgendwie 12 Jahre oder 13 Jahre oder 10 Jahre zur Schule gegangen bist und am Ende vielleicht ein paar Rechtschreibregeln hängen geblieben sind und ein bisschen Grundrechenarten. Aber wie hoch jetzt der Baum ist, kannst du ja nicht ausrechnen am 3, A Quadrat, B Quadrat und so. Das ist irgendwie weg. Ja? Oder so ein Kreis, Durchmesser, Umfang. Und dafür gehst du halt so lange zur Schule. Das ist irgendwie nicht sehr effektiv.
Das ist aber auch die gleiche Geschichte mit, ich habe im Hirn, ich baue eine ganz kleine Straße auf, das wird dann irgendwann zur Autobahn, also sprich die Synapsen müssen halt miteinander kommunizieren und dafür brauche ich halt diese stetige Wiederholung.
Genau, also du brauchst diese Wiederholung und je öfter du etwas benutzt, desto wichtiger merkt das Gehirn, das ist wichtig, ja, ich mache die Myelinschicht, so heißt es, diese Verbindung zwischen die Nerven, das ist die Myelinschicht, die ist sozusagen die Leitfähigkeit. Und je mehr Myelin da drum ist, desto schneller geht der Impuls von einer Gehirnzelle zur anderen. Und das ist so, wie erst hast du einen Trampelpfad, ja, dann baust du mal einen Weg, ja, dann machst du vielleicht ein bisschen befestigte Straße, dann asphaltierst du sie und irgendwann baust du eine Autobahn, ja, so grob. Und um halt schneller von A nach B zu kommen. Und deshalb ist es am Anfang auch immer so schwierig, weil das ist erstmal noch sehr mühselig, weil du musst erstmal den Weg anlegen und so weiter. Und irgendwann, je öfter du es benutzt, desto besser wird es und desto schneller sind auch die Verbindungen. Ja. Und desto einfacher ist es dann nachher auch. Und natürlich ist es sehr viel Kreativität und Fantasie. Und wenn du halt wieder so lernst zu denken wie ein Kind, ja, und diese Fantasie dir zurückholst, die wir alle haben. Aber ich sag jetzt, mach mal eine kreative Geschichte, dann sagst du, wie kreativ war ich letzte Mal in der Grundschule, da habe ich noch mal ein schönes Bild gemalt oder, ja. Und die letzten 20 Jahre habe ich nichts Kreatives mehr gedacht, ja, oder so. Also diese Fantasie voll. Und wenn du Fantasie lernen willst, dann spiel mit Kindern, ja, oder hör mal Kindern zu, was die so machen. Ja, da ist es nicht wichtig, dass das jetzt nicht im richtigen Größenverhältnis ist. Ja, da geht auch die große Barbie in den kleinen Hubschrauber, obwohl sie rein theoretisch ja gar nicht reinpassen würde. Das interessiert die Kinder aber nicht. Die haben die Fantasie, ja, dann wird die Barbie kleiner, der Hubschrauber größer und fliegen weg. Ja. Man kann auch Harry Potter lesen. Ja. Das ist auch Wahnsinn, was da für Kreativität drin steckt. Ja. Auf einmal ist der Bus genauso groß, wie du ihn brauchst. Ja. Oder sowas. Ja. Das ist schon sehr viel Fantasie da drin. Und Kinder haben diese Fantasie noch, die wissen aber nicht genau, was sie sich alles merken wollen. Ja? Die Erwachsenen würden sich gerne viel merken, haben aber keine Fantasie. Beziehungsweise trauen sich nicht, das so zu denken. Weil was sollen dann die anderen sagen? Wie über den Glauben setzen? Ja, das kann man doch so nicht machen. Ja, ich will mir doch die Information merken, da muss ich mir doch nicht was ganz anderes merken. Und so weiter. Also das sind so im Prinzip dieses ja, Kreativität- und Fantasietraining. Mit der Technik dazu, wie das geht, um sich alles Mögliche zu merken. Sei es Umsatzzahlen, Kennzahlen, Kontenrahmen, Namen, Straßennamen oder weiß der Geier was. Also es geht alles zu merken.
Lass uns mal bei einem Beispiel bleiben, was du gerade gesagt hast oder was wir gerade vorhin hatten. Mal angenommen, wir hätten jetzt hier 20 Sachen auf dem Tisch. Ja. Wie fange ich denn mit der ganzen Geschichte an? Also wie funktioniert es? Also ich muss mir quasi zu allem, was ich dann habe, ein Bild bauen.
Ja, also das Gehirn denkt sowieso in Bildern. Aber ja, also ich habe erstmal 20 Punkte, feste Punkte, die in meiner Wohnung oder im Auto oder am Körper sind oder wie auch immer. Das ist die sogenannte Körperroute. So, habe ich 20 Punkte. Und dann, oder auch mentale Kleiderhaken genannt oder Briefkästen oder gibt es ganz viele Bezeichnungen. Also 20 feste Punkte. So, und dann gibt es irgendein Wort, was ich merken, was hast du denn für ein Wort, was du jetzt merken möchtest, zum Beispiel?
Mikrofon.
Mikrofon. Genau. Also, Mikrofon ergibt ja schon ein Bild. Also, ich sehe ein Mikrofon, weiß ich, wie es aussieht. Das ist also schon mal ein ziemlich einfacher Begriff. So. Und jetzt, an welchem Punkt möchtest du das jetzt mal packen in deiner Wohnung? Sagen wir mal, das ist an Punkt 5. Ist es, Kühlschrank oder Kleiderhaken? Also, Kühlschrank. Ja, immer ein Kühlschrank. Okay. Also, jetzt, musst du jetzt Mikrofon mit dem Kühlschrank verbinden, diese beiden Punkte. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also die langweiligste wäre, ich packe das Mikrofon in den Kühlschrank. So, dann machst du den Kühlschrank wieder auf. Ja, ob da jetzt ein Mikrofon, ein Tonband oder ein Tennisball drin lag, weißt du auch nicht mehr. Ja? Und jetzt kommt diese ganzen Sinne mit einzubinden. Ja? Also Mikrofon riecht wahrscheinlich nicht wirklich. Ja? Hören kann man das. Also du könntest jetzt sozusagen das Mikrofon, also die Kühlschranktür aufmachen und das Mikrofon dann rein sagen, ich habe Hunger, und dann gibt der Kühlschrank dir was zu essen. Ja? Oder ich habe Durst, dann musst du ins Mikrofon sagen, weil sonst kriegst du nichts zu essen oder nichts zu trinken raus. Und dann ist, aha, es war auf alle Fälle kein Tennisball, weil der Tennisball, den kann ich anreden, wie ich will, da passiert nichts. Aber in so ein Mikrofon kann ich reinreden und es kommt dann das raus, was ich haben will. Also du musst versuchen, diesen Punkt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, so zu verknüpfen, in eine logische Geschichte. Warum macht man das? Warum sollte der Kühlschrank dir das geben? Ja, naja, du musst ins Mikrofon sprechen. Der ist also sprachgesteuert. Mhm. Und dann weißt du, im Kühlschrank war das Mikrofon. Und nicht im Mülleimer oder auf der Eckbank, ja, oder im Kochtopf, sondern im Kühlschrank. Und dann geht es so weiter. Und dann kommt der nächste Punkt und dann wird es wieder verknüpft.
Das Wichtige ist, dass ich halt aber auch diese Punkte habe, ne? Dass ich die fest abgehe, weil dann gehe ich ja im Kopf im Endeffekt meine Punkte von 1 bis 20 durch und habe dann zu jedem meine Assoziation, was es war.
Genau, also das ist mit der linken und rechten Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist zuständig für die logischen Sachen, Rechnen, Schreiben, Lesen. Und die rechte ist zuständig für Kreativität und Fantasie und Rhythmus. So, und das Problem ist, dass wir immer nur eine Gehirnhälfte benutzen. Und mit dieser Verknüpfung, dieser Reihenfolge ist ja total logisch. Ja, also du gehst den Weg lang und sagst, okay, wenn ich jetzt geistig in meiner Küche lang gehe, kommt erst die Anrichte, ja, dann kommt die Eckbank, dann kommt der Herd, dann kommt der Wasserkocher, dann kommen die Küchenutensilien, dann kommt die Mikrowelle, dann kommt das Waschbecken und so weiter. Und das ist ja total logisch. Das ist von links nach rechts aufgebaut. So. Und das ist die eine Gehirnhälfte. Und die andere Gehirnhälfte ist halt diese Kreativität, ja, und diese verrückten Bilder. Und dadurch verbindest du die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander und dadurch kann das Gehirn um Vielfaches mehr merken. Also nicht nur verdoppeln, sondern vervielfachen. Und dann ist halt nur noch diese Einschränkung, wie viele Punkte, wie viele Wegpunkte habe ich und so viel kann ich mir merken. Also wenn mich Leute fragen, was kannst du denn dir merken, sage ich keine Zahl, sondern frage ich, in welcher Zeit. Ja? Also alles. Also ich kann mir in einer Stunde 1000 Zahlen merken. Das geht. Ja? 1000-stellige Zahl. Exakt geht. Ja? Ich kann mir auch in 5 Minuten eine 200-stellige Zahl merken. Ja? Das geht auch. Also, aber das ist halt so die Frage. Oder halt, wenn ich jetzt 4000 Routenpunkte habe, kann ich mir 4000 Informationen merken.
Wahnsinn. Kannst du es vielleicht mal so ein bisschen, weil, oder andersrum, ich würde es ganz gerne mal so ein bisschen auf den Sport implizieren. Wie kann man es zum Beispiel im Sport anwenden?
Naja, wenn man jetzt, der Trainer einem sagt, also du musst erst dich vernünftig hinstellen, parallel, und dann musst du die Knie so machen und die Hüfte so und so weiter. Und diese ganzen Punkte, die man ja eigentlich weiß, die kann man sich ja auch versuchen, in ein Bild zu packen. Ja, weil wenn der Trainer dir jetzt 3 Sachen sagt, auf was du achten sollst, ist das Gehirn meistens überfordert und schafft höchstens eine. Ja, wenn du 3 Sachen auf einmal änderst, dann kommt meistens nichts bei rum. Ja, und dann achtest du auf die eine Sache, ja, und wenn du die dann irgendwann verstanden hast, dann weißt du die anderen beiden ja schon nicht mehr, ja. Die er dir gesagt hat. Ja, und dann ist die nächste Trainerstunde, dann sagt, ja, hast du denn was gemacht? Sag ich, naja, also die erste habe ich so halb so hingekriegt. Ja, und dann war die vielleicht auch noch falsch und so weiter. Also das kann man auch versuchen, in ein Bild zu packen. Ja, also man, und diese Reihenfolge, auf was man achten sollte, so eine Routine einzubauen. Ja. Haben gesagt, ich gehe jetzt rein in die Situation, stelle mich links und rechts hin, ja, dann mache ich den Kopf so und die Beine so und so und dann, also diesen Ablauf sozusagen in so ein Bild zu packen, auch mal so von außen zu gucken, was ist was, worauf muss ich achten. Und wenn du das so der Reihe nach durchgehst, bevor du mit der Übung dann anfängst, dann ist schon mal klar, dass das passt, dass das Sinn richtig ist. Und der Rest ist dann halt immer noch diese Wiederholung, damit das Muskelgedächtnis es auch lernt. Ja? Das ist ja eines der Verstand, der weiß, darauf muss ich achten. Und das andere ist dann der Körper, ja? Und die Muskeln, die sind ja dann vielleicht noch nicht so weit. Und, aber wenn du jetzt die Übung immer falsch machst, bringst du dir die ja falsch bei. Und das Muskelgedächtnis merkt sich auch diese falsche Übung. Und deshalb ist es halt wichtig, erstmal den Grundsatz erstmal richtig zu machen, meistens im Bild oder nochmal zu gucken oder nochmal zusammenzufassen. Wenn der Trainer sagt, ach, das und das, dann ist nochmal zusammenzufassen mit eigenen Worten. Also ich mache jetzt das und das und das dabei auch zu machen. Und dann stelle ich mich so und so hin und dann ist mein Rücken gerade und meine Schultern sind so. Ist das jetzt soweit richtig? Und dann sagt der Trainer, ja, fast, weil die Schulter ist doch zu weit unten oder zu weit oben und dann geht es so. Also du musst es in eigenen Worten wiederholen. Das ist so wie dieses Spielchen, wie stille Post, ja. Vorne verschickst du einen Käsekuchen und hinten kommen ein paar Spekulatiuskekse raus. Also das ist halt, es geht immer was verloren. Und wenn du es aber dann wiederholst, in eigenen Worten sagst, ist das jetzt richtig verstanden? Ja? Dann kannst du schon mal die ersten Sachen, die wegfallen, ja, die du irgendwie vergisst oder nicht so wichtig waren, für dich, für den Trainer schon, ausschließen. Und dann sagt er, ja, achte noch das und das. Und dann wiederholst du es und sagst, ja, genau so. Ja.
Also ich finde das mega spannend. Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, wie findet er dich?
Er findet mich als memocamp.de oder com, wie ihr wollt. Das ist das Gedächtnistrainingsportal. Da kann man lernen, wie man sich ein paar Namen merkt, Spielkarten, Zahlen, Binärzahlen, Wörter oder Namen und Gesichter. Also das wird da erklärt, ist beschrieben, ist die größte Online-Plattform im Gedächtnissport, die es weltweit gibt. Und da kann man als Anfänger trainieren, wo man überhaupt keine Ahnung hat. Das sind auch immer Anleitungen dazu, wie man das überhaupt, wie das geht. Bis zum Profi trainieren die Weltmeister und die Gedächtnisgroßmeister trainieren da auch drauf. Gibt es in verschiedenen Sprachen. Ich glaube inzwischen 8 oder 9 verschiedene Sprachen. Und ja, das ist also dieses Gedächtnistraining. Und der Gedächtnistrainer findet man unter gloschewski.de. Gloschewski kann man sich übrigens merken, ja, wenn wir bei Namen sind. Der glühende Chef fährt Ski. Also vorne mit G, weil glow, glühend, Englisch. Chef, SCH, W vom Glow und Ski mit SKI. Da fragt keiner vorne mit K oder mit G und hinten mit I oder Y. Ja, weil Ski schreibt man SKI. Ja? Und so kann man auch Namen halt mit Eselsbrücken anbieten. Und ja, da gibt es eine Bildungseinrichtung in Königs Wusterhausen. Da ist eine Frau Birgit Böhm. Ja? Und wenn ich da die Tür aufmache, mich einmal im Jahr oder so, dann lacht die sich immer schief und sagt, ach, der glühende Chef kommt wieder. Ja, das ist total geil. Die hat diese Eselsbrücke so verinnerlicht, die vergisst meinen Namen nicht. Die kann ich treffen, wo ich will, die weiß meinen Namen, hundertprozentig. Ja.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich verlinke das natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Dann sage ich dir lieben Dank und ja, ich glaube, das klingt irgendwann mal nach einer Fortsetzung.
Ja, sehr gerne. Also da können wir noch ein paar Mal drüber reden. Da gibt es kein Ende. Ja, da gibt es mal viel machen. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.
Danke, Michael. Alle Infos zu Michael Gluschewski, die findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch eine geniale Restwoche und go for it, dein Head Coach Marc.